Ja, super.
Perfekt.
Ja, das ist jetzt immer schwierig. Da gibt es so einen, kannst du auch mit F5 probieren, das ist der Vollbildmodus. Es ist so, ich bin in einem Hauskreis bei uns in der Gemeinde natürlich. Und in diesem Hauskreis, da sind jetzt, ist eine Person, die hat sich jetzt dazu entschieden, in letzter Zeit, im letzten halben Jahr, einen großflächigen Missionseinsatz zu machen. Und war weg lange in Neuseeland und war unterwegs und dann auch in Ostdeutschland unterwegs und in Berlin und in Dresden und hatte da viele Straßeneinsätze. So, und neulich kommt meine Frau dann zu mir und erzählt mir davon und berichtet mir von demjenigen aus dem Hauskreis und sagt, ey Jonas, hast du da schon von dem gehört? Und ich so, nö, was war denn da los? Und dann sagt sie, ja, guck mal, da gibt es hier dieses eine Video und der hat Neuigkeiten geschickt. Und dann erzählt sie mir ganz begeistert von diesen Neuigkeiten. Und dann sagt sie zu mir, innerhalb von 2 Tagen, hat er erzählt, haben sich 23 Menschen bei einem Straßeneinsatz für ein Leben mit Jesus entschieden. Und sie war total begeistert und hat richtig fröhlich und freudig darüber und davon erzählt. Perfekt, vielen Dank. Und sie wollte damit mir eine richtige Freude machen für den restlichen Tag. Und was ist passiert? Meine Laune ist in den Keller gegangen für den restlichen Tag komplett. Ist doch irre, oder? Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber was soll man denn manchmal dagegen machen? Man hat es manchmal so in sich und man kommt ja nicht selber aus sich raus. Man kann sich in gewisser Weise dann dafür entscheiden und probieren, sich irgendwie so mitzufreuen, aber das wäre aufgesetzt. Und da habe ich gemerkt, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, wenn man so eine Nachricht hört, dass andere Menschen gute Gespräche haben mit Gläubigen. Vielleicht habt ihr auch manchmal in eurer Umgebung solche Gespräche mit Leuten aus der Gemeinde und die erzählen dann davon, ja, auf der Arbeit und ich habe mit dem gesprochen und es war so gut und es war so toll und der will jetzt auch jetzt mitkommen demnächst. Und das ist ja auch eigentlich eher was, wo man sagt, da freut man sich drüber, da reagiert man mit Freude drauf. Aber ich habe gemerkt, es gibt noch sehr viel mehr Möglichkeiten, wie man auf so eine Nachricht reagieren kann. Ich habe das natürlich an mir selber gemerkt. Und man kann zum Beispiel auch mit Wut oder mit Neid reagieren, weil man sich fragt, was hat der, dass der in der Lage ist, das zu schaffen, was ich nicht habe? Warum gelingt es dem? Warum gelingt es mir nicht? Und ich habe mich da so ein bisschen ertappt. Ich war eher in dieser Schiene unterwegs. Noch eine andere Möglichkeit wäre Trauer. Wieso Trauer? Naja, weil man sagt, dass man selber das irgendwie nicht geschafft hat, so als wäre die eigene Beziehung zu Gott noch nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder vorstellen würde. Oder die letzte Möglichkeit wäre vielleicht auch Scham, weil man beschämt ist darüber, dass die Gottesbeziehung doch nicht so ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Und warum ist das so? Warum könnte man traurig sein oder vielleicht auch beschämt sein? Ich denke, jeder von uns, von den Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, wir haben die Verantwortung, anderen Menschen das weiterzugeben, genauso wie das Jesus in seinen letzten Worten gesagt hat, in Matthäus 28, Vers 18. Da steht nämlich, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist eine Aussage. Viele sagen auch, das ist der Missionsbefehl. Es ist eigentlich im Imperativ geschrieben. Geht hin, nicht wenn ihr wollt, dann könnt ihr das machen. Wenn es euch gut gefällt, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, dann macht mal. Sondern es steht, geht hin. Jetzt die Frage, müssen wir jetzt zu anderen hingehen? Das ist noch so eine Frage. Wir sind ja eigentlich diejenigen, die bereits unter den Heidenvölkern leben. Also können wir auch da bleiben, wo wir sind, ohne zu anderen Heidenvölkern zu leben, wenn die hier in meiner Nachbarschaft sind. Aber jetzt egal. Und wie auch immer man das drehen mag, keiner kann sich davor irgendwie drücken. Das heißt, irgendwie bin ich in der Verantwortung, das weiterzugeben. Ganz egal, was für Dienste ich in meiner Gemeinde habe. Das ist auch noch mit dabei. Und ich habe das Gefühl, manchmal gelingt mir das irgendwie nicht so. Und dann höre ich von demjenigen und der schafft es viel besser als ich. Und irgendwie ärgert mich das. Ich will gar nicht, dass mich das ärgert, aber es ist irgendwie so. Ich habe mir gedacht, Mann, vielleicht liegt es auch ein bisschen eher so an dem Punkt, was Jesus einmal sagt, in diesem Vers, Matthäus 12, Vers 34, so der zweite Satz. Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. So nach dem Motto, ja stimmt, klar, wenn mein Herz voll ist von dem, was mich beschäftigt mit Jesus, dann rede ich auch ganz von alleine darüber. Und dann habe ich mich gefragt, okay, mit was ist denn mein Herz anscheinend voll? Vielleicht scheine ich in den Situationen nicht darüber zu reden oder über was anderes zu reden. Also sag mir das ganz viel über mich selber und dann bin ich wieder in dem Fall Trauer. Und jedenfalls für den restlichen Tag, als meine Frau mir das gesagt hat, war der Tag für mich gelaufen. Und es hat mir total leid getan, das wollte ich überhaupt gar nicht. Und dann habe ich mich diese Frage gestellt. Habe ich mich gefragt, ja, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn das Evangelium weitergeben? Wie bringe ich das denn irgendwie hin? Na, und dann kommt so in mir halt der Jonas raus. Ne? Der setzt sich dann hin an den Schreibtisch, am besten noch mit einem Stiftchen und überlegt sich ein paar Sachen, wie er das denn anstellen kann. Und so ein paar Sachen, die gebe ich euch mal mit. Also, ich habe mir dann vorgenommen, okay, wenn ich mal wieder auf der Arbeit unterwegs bin und ich habe irgendwie eine Möglichkeit, darüber zu reden, dann muss ich ganz genau die Augen aufspitzen, genau zuhören und überlegen, was könnte ich jetzt dann als nächstes irgendwie sagen. Oder, was ich mir auch gedacht habe, was ich vielleicht machen könnte, es gibt so ein tolles Buch von so einem christlichen Moderator und der hat so einen Leitfaden geschrieben, die perfekten Fragen, die man an jeden Menschen stellen kann, wie man immer ins Gespräch kommt. So nach dem Motto Gesprächstechniken üben, sich so ein paar Fragen in petto legen, die auch gleich eine schöne Überleitung schaffen, vielleicht zum Glauben, ne? So nach dem Motto und dann läuft die Sache schon. Oder ich habe gedacht, ich bräuchte irgendwie mehr eigene Taten im Leben, nicht nur die Taten so in der Gemeinde, sondern auch außerhalb davon, in meinem ganzen Umfeld, dass alle das irgendwie erkennen und dass das sichtbar wird. Oder letzte Möglichkeit, ich habe mir irgendwie so einen Vorwurf gemacht und habe gedacht, ach, neulich, da hatte ich doch eine Chance, da hatte ich doch so eine Gelegenheit und ich habe sie irgendwie verpasst. Ist doch irgendwie blöd, beim nächsten Mal muss ich es irgendwie anders machen. Naja, also ich lasse jetzt die Punkte einfach mal unkommentiert so stehen. Für mich habe ich gemerkt, das ist letztlich nur ein Fahrplan. Ich habe mir einen Fahrplan erstellt, ich habe mir überlegt, wo ist meine Ausgangssituation, wo will ich hin, wie kann ich das irgendwie erreichen. Das ist typisch deutsch, ne? Eine Anleitung schreiben. Eine Anleitung gibt Sicherheit. Ist immer schön. Wenn was nicht klappt, lesen wir in der Anleitung. Da steht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und am Schluss hast du Erfolg. Ist klasse, gell? Das lieben wir Deutschen einfach. Es funktioniert. Haha. Dinge, die funktionieren, sind immer eine große Freude. Naja, und dann habe ich in der Bibel neulich mal gelesen und ich bin natürlich wieder mal total überrascht gewesen. Die Bibel hat eine ganz andere Möglichkeit für mich gezeigt, wie man denn das Evangelium weitergibt. Und ich bin über einen Text gestolpert, den will ich jetzt mal mit euch gemeinsam lesen. Und er hat mich total angesprochen. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr euch manchmal fragt, ja, wie kann man denn seinen Glauben irgendwie nach außen leben? Wie kann man das Evangelium denn an die Menschen weitergeben? Wie schafft man das denn? Und wenn ihr euch mit dieser Frage beschäftigt, dann will ich euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, was dieser Bibeltext mir gesagt hat. Und das ist eine Geschichte, über die habe ich schon mal in einer anderen Gemeinde eine Predigt gehalten und ich finde die so stark. Es ist einer meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament. Es ist die Geschichte des gelähmten Mannes, der von seinen Freunden an der Bahre hinabgelassen wird zu Jesus. Und ich lese jetzt mal die ganze Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt es mitlesen. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach gut zuhören. Ich lese aus dem Markus-Evangelium im zweiten Kapitel die Verse 1 bis 5 und 11 bis 13. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Während er ihnen das Wort Gottes weitergab, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Dadurch brachen sie das Dach über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch die entstandene Öffnung ließen sie die Matte mit dem Gelähmten hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Jetzt kommt ein kleiner Disput mit den Pharisäern, den überspringe ich. Dann sagte Jesus, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und ich auch nicht. Dieser Text ist die perfekte Antwort. Habt ihr sie schon gesehen? Ist ein bisschen versteckt. Habe ich den falschen Text gewählt? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der Text, der passt wirklich perfekt. Und warum? Das will ich euch jetzt mal zeigen. Wir können nämlich eine ganze Dinge beobachten in diesem Text. Und die will ich mir jetzt mal mit euch genauer anschauen. Also, was wir einfach mal beobachten können, wenn wir den Text sachanalytisch durchgehen. Schritt 1, das kann man beobachten. Jesus heilt einen Mann, der gelähmt war. Das passiert hier in diesem Text. So, das ist schon mal interessant, dass über diesen Mann, der gelähmt wird, nichts weiter beschrieben wird. Wir erfahren nicht seinen Namen. Er hat keine wörtliche Rede. Wir erfahren nichts über seinen sozialen Hintergrund. Wir erfahren nichts über seinen familiären Hintergrund. Wir wissen eigentlich gar nichts über ihn. Normalerweise ist es so, wenn in der Bibel diese Geschichten von Heilungen da sind, dann erfahren wir immer, wenn die Geschichten ein bisschen länger erzählt sind, erfahren wir irgendwas. Wenigstens über die Krankheit, über die Art und Weise der Krankheit oder wie lange die Person schon die Krankheit hatte. Oder vielleicht wenigstens einen Namen oder so. Oder wenigstens dürfen mal die anderen Leute da sprechen. Aber hier gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Finde ich total interessant. Und mir sagt es was. Also, Jesus heilt einen Mann, der gelähmt war. Und dieser Mann ist irgendwie nur ein Mittel zum Zweck. Der kommt da mit seiner Krankheit. Und es geht gar nicht um diesen Mann. Es geht nur darum, was Jesus tut. Und was Jesus tut, Jesus verändert diesen Menschen vollkommen. Und zwar sein ganzes Leben. Der Mann wird regelrecht in das Leben von Jesus hineingebracht und Jesus kommt in sein Leben und gestaltet es wirklich komplett um. Die Pharisäer die Diskussion mit den Pharisäern, die lassen wir jetzt mal weg, weil die ist jetzt für das, was ich euch sagen will, für den Text gar nicht so wichtig. Und das nächste, was wir sehen können, Jesus verändert sein Leben, aber nicht negativ. Wie wir manchmal Menschen sehen, wenn sich Menschen verändern, ohne Gott, verändern die sich manchmal negativ. Jesus verändert sein Leben positiv. Er tut etwas, was alle anderen sehen können. Und was er tut ist, er bringt eine Veränderung in das Leben des Menschen und diese Veränderung können alle anderen außenrum sehen. Wahrscheinlich haben schon viele diesen Mann gekannt. Es ist oft so, dass diese kranken Menschen bekannt waren, weil die auf Hilfe angewiesen waren, weil es kein Sozialsystem gegeben hat wie bei uns. Und was passiert? Sie sehen diesen Menschen und auf einmal kann der gehen, was der Beweis war, dass Jesus auch Sünden vergeben kann. Und alle geraten außer sich. Da passiert etwas, womit keiner von denen gerechnet hätte. Vielleicht haben sie gehofft, dass Jesus das tut, aber dass es dann tatsächlich passiert, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und was ist die Folge? Gott wird geehrt. Und das ist der letzte Vers, den lese ich nochmal vor, Vers 12. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich finde es unglaublich stark. Und genau an diesem Punkt erkenne ich, es geht gar nicht so sehr um mich, wie ich das mir manchmal wünsche, wie ich mir das manchmal vorstelle. Ich bin total von unserer individualistischen Gesellschaft geprägt. So nach dem Motto, alle Augen auf dich, du bist das Zentrum, du musst dich individualisieren und bist ja auch anerkannt, du hast soziale Kontakte, du bist ein wichtiges Gefüge, du musst dich auch als jemand sehen können und so weiter. Aber ich glaube manchmal, Jesus gebraucht uns viel mehr einfach, vielleicht auch manchmal nur zum Zweck. Ganz, ob wir das wollen oder nicht. Ja, mit einer Einschränkung. Aber ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr dahin, dass ich mich Jesus ein bisschen mehr zur Verfügung stelle und weggehe von diesem, ich muss jetzt unbedingt was erreichen, weggehen von diesem Denken, ich müsste jetzt die total außergewöhnliche Aufgabe haben, die sonst niemand hat und vielleicht gerade besonders viele Menschen zu Jesus hinführen, weil ich dann so ein Stück weit Anerkennung bekomme, weil sich das auch irgendwie gut anfühlt und ich dann denke, ich wäre auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich muss einfach weg von diesem inneren Denken, was mich immer dahin treibt. Oh, ich. Und es dreht sich nur um mich. Ich stehe im Mittelpunkt, so ein geistlicher Egoismus, der sich so oft irgendwie so einschleichen kann in meinem Leben. Und die Frage ist wirklich, kann Jesus mich gebrauchen? Aber wenn er mich gebraucht, dann heißt das auch, dass er mich mit meinen Fehlern gebrauchen will. Denn nur, weil der Gelähmte krank war, konnte Gott geehrt werden. Ist doch verrückt, oder? Es ist genauso wie in Johannes 9, Vers 3 beschrieben. Da kommen, ist auch dieser eine Blindgeborene. Und dann kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, was ist jetzt? Wer hat gesündigt? Warum ist dieser arme Kerl jetzt blind? Und dann sagt Jesus, Keiner hat Schuld, weder die Eltern, noch die Familie, noch er. Dieser Mensch ist nur aus einem einzigen Grund krank und blind, damit Jesus, damit sein Name verherrlicht wird und damit Gott geehrt wird. Und dann denke ich mir, ja genau, richtig. Ich muss mal ein bisschen wegkommen von diesem Denken, warum bin ich jetzt krank, warum geht es mir nicht gut, ich muss schnell wieder gesund werden. Warum läuft es manchmal vielleicht auch nicht gut in meinem Leben? Es hat nur einen einzigen Grund, damit Gottes Name geehrt wird. Das ist der Grund. Und wie wird jetzt Gottes Name geehrt? Durch die Veränderung. Durch die Veränderung, die Jesus bewirken kann in jedem einzelnen Leben. Und jetzt gehen wir nochmal diesen Prozess nochmal ein bisschen mit einer anderen Perspektive durch. Diese Geschichte, was da gerade passiert ist. Wir schauen uns das nochmal gemeinsam an. Also, Jesus kommt in das Leben eines Menschen. Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen wiederfinden. Das Leben dieses Menschen wird durch Jesus positiv verändert. Diese positive Veränderung ist für alle anderen Außenstehenden sichtbar. Je nach Grad der Veränderung hat das neue positive Bild unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen, die uns vorher gekannt haben. Und im besten Fall passiert der letzte Teil genauso wie im Vers. Alle Außenstehenden gerieten außer sich und preisen Gott und jubeln Gott zu. Wisst ihr, was ich da gerade gemacht habe, was das ist? Das ist der Schritt einer Bekehrung. Der Schritt, wenn ein Mensch eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus trifft. Wenn ein Mensch Jesus kennenlernt und Jesus sein Leben umgestaltet, passiert genau das da. Jesus kommt in das Leben eines Menschen, gestaltet es vollkommen um und verändert. Und ich glaube, das werdet ihr am 13. September von mindestens zwei Personen nochmal hören. Ich liebe Taufgottesdienste. Es sind die ermutigendsten Gottesdienste, die es gibt, finde ich, weil dieses persönliche Zeugnis so unglaublich stark ist. Und dieses Wort Bekehrung ist so ein typisches Christenwort, gell? Das kennt man fast nur im christlichen Kontext. Manche denken, es hat was mit Kehren zu tun. Aber es geht um vielleicht so den alten Menschen rausfegen. Wäre eine Idee, einen Besen mitnehmen sollen. Aber um was es doch eigentlich geht, eine Kehre, das ist eine Kurve, eine alpidische Kurve. Kennt ihr die? Wenn ihr in den Alpen mal unterwegs seid und ihr fahrt mit dem Auto auf so einen großen Berg hoch, boah, da muss man auch gut rausgucken. Den Leuten, denen schlecht wird, die nehmen sich am besten eine Tüte mit. Ne? Hin und her und hin und her. Also eine Kurve mit 180 Grad. Und ich glaube, das meint dieser ganze Satz. Und ich habe gemerkt, es gibt ganz viele verschiedene Kurven, die man so aufmalen kann. Vielleicht eine 82-Grad-Kurve, aber ich glaube, das, was Jesus sich eigentlich wünscht von unserem Leben, ist eine 180-Grad-Kurve. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen mit hineinnehmen in euer persönliches Leben. Und ihr könnt euch mal die Frage stellen, wie schaut eure Kurve aus? Kurz zusammengefasst, vergleicht mal bitte euer Leben ohne Jesus mit eurem Leben, das ihr jetzt mit Jesus lebt. Und dann muss ich mir die Frage stellen, hat sich mein Leben um 180 Grad verändert? Hat sich es wirklich vollkommen umgestaltet? Oder habe ich nur so eine 82-Grad-Kurve? Habe ich vielleicht mein altes Leben noch mitgenommen und Jesus ist noch so halt on top mit dazu, weil es halt gut ist, weil ich weiß, es gehört zu mir dazu. Ich gehe in die Gemeinde, ich habe so Dienste und es passt auch schon alles so. Und man muss sich das wirklich gut fragen. Und ich denke wirklich, Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir eine 180-Grad-Kurve hinlegen. Und das ist der Ausdruck dieser Bekehrung. Und bei wem das vielleicht nicht so ist, vielleicht auch in meinem Leben, der eine 80-Grad-Kurve oder vielleicht auch nur eine 15-Grad-Kurve hat, der sollte sich mal überlegen, was vielleicht der Grund ist. Vielleicht ist ein Grund, wie im Lukas-Evangelium steht. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und von den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Das sind die drei Sachen, vor denen müssen wir uns gut in Acht nehmen. Sorgen, Reichtum, Genüsse der Welt. Das sind die drei Sachen, Vorsicht vor denen. Die sind echt riesig problematisch. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir wirklich sagen, wir streben danach, diese 180-Grad-Kurve irgendwie zu erreichen. Aber da sage ich auch noch gleich was. Es hört sich jetzt an, als müssten wir das jetzt aus eigener Kraft machen. Sage ich gleich noch was zu. Aber trotzdem, niemand kann sich davor entziehen. Im Epheser 4, Vers 17 steht, ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Jetzt kommt's. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Wir werden regelrecht dazu ermahnt, dass wir auf keinen Fall so leben sollen, wie wir vorher gelebt haben. Wir werden im Epheserbrief und auch im Kolosserbrief, an verschiedenen Briefen ganz oft davor gewarnt, dass wir schauen sollen, dass unser Leben jetzt wirklich anders ist. Und das muss ich mir fragen, das ist das Zweite, was wir uns auf jeden Fall mitnehmen müssen heute Morgen. Die Frage, verläuft mein Leben mit Gott nun anders als mein Leben ohne Gott? Warum ist das so wichtig? Es ist unglaublich wichtig, weil nur dann, wenn ich eine sichtbare Veränderung habe, können auch andere diese Veränderung sehen, was dazu führt, dass Gott geehrt wird. Also, ich will es noch mal kurz vergleichen. Ich war nämlich ganz oft auf einem Holzweg. Und vorhin hat auch einer genau in der Gebetszeit das hier gesagt, was hier jetzt nochmal drin steht. Ich will nochmal einen kleinen Vergleich machen mit diesem Doppelgebot der Liebe und mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Also, ich lese es nochmal mit euch gemeinsam. Jesus sagte einmal, das Wichtigste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich mache jetzt mal einen kleinen Vergleich. Wir kennen ja alle dieses neue Gebot, das Doppelgebot der Liebe. Und wir können ganz schnell erkennen, das hat doch immer zwei Auswirkungen. Das hat immer die Auswirkung, als erstes Gott und Mensch. Es geht zuerst darum, Gott zu lieben und Gott an erster Stelle zu halten. Und dann kommt die zweite Auswirkung dazu. Wenn das gelingt, dann kann auch die Beziehung Mensch zu Mensch gelingen. So, und dann gibt es diesen Prozess der Heiligung, so wie wir ihn immer nennen, wenn man dann probiert, wirklich mit seinem ganzen Leben nachzufolgen. Und ich habe immer gedacht, das hat ja nur Auswirkungen auf mich. Heiligung betrifft ja nur mich. Wenn ich jetzt probiere, irgendwie jetzt alte Charaktereigenschaften abzulegen, betrifft es in allererster Linie eben nur mich. Vielleicht auch die Beziehung zu den Menschen, die ich so irgendwie bei mir habe. Aber ich habe irgendwie den Blick verloren, dass es ganz viele Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott hat. Ich habe immer gedacht, positive Änderung hat nur Einfluss auf Mensch zu Mensch. Aber was wir in dieser Geschichte lesen können, die Veränderung, hat eben ganz, ganz, ganz starke Auswirkungen auf die Beziehung Gott zu Mensch. Und warum ist es so genau, wie in der Geschichte das beschrieben war? Weil alle anderen die positive Veränderung gesehen haben. Weil das der Grund war, warum sie neugierig geworden sind, wie das sein kann, dass ein Mensch, der zum Beispiel jähzornig war, sein Jähzorn ablegt, der irgendwie gewalttätig war, Schläger war, der ungeduldig ist oder sonst was unbeherrscht, der in alten Sünden gelebt hat oder sexuelle Unmoral und wie sich der auf einmal verändert hat. Wenn Menschen das sehen, das ist interessant. Also die Veränderung durch das Streben danach, Jesus bedingungslos zu folgen, die hat immer Auswirkungen auf die Beziehung von Menschen zu Gott. Und die kann niemals getrennt davon gesehen werden. Genauso wie das Doppelgebot der Liebe auch zwei Ebenen anspricht. Gott-Mensch und Mensch-Mensch. Genauso hat der Prozess der Heiligung, nach dem man ja streben sollte, die gleichen Auswirkungen. Das ist wie so... So eine Single-Perspektive von mir. Ich denke immer, Prinzip der Heiligung, ich kann immer nur eine Perspektive sehen, Google Street View. Ich gucke immer nur so rein und denke, das charakterliche Veränderung, die geht nur mich etwas an. Aber ich glaube, ich muss die Perspektive ein bisschen verändern. Ich sehe immer nur von der einseitigen Perspektive, sehe ich immer nur mein Haus oder das Haus, an dem ich gerade vorbeifahre. Aber wenn ich die andere Perspektive habe und ich suche nach Gottes Ehre, dann wird mein Haus klein und die Häuser der anderen Menschen, die kann ich auf einmal auch sehen und nicht nur mein eigenes. Und ich sehe viel mehr. Ich sehe vielleicht die ganzen Straßen, die Ortschaften und all das, vielleicht auch die ganzen Orte, wo Gott noch nicht da ist, wo er noch nicht erreicht ist und nicht immer nur meins, meins, meins. Und ich habe gemerkt, es geht um diesen Perspektivwechsel. Es geht nicht darum, dass ich jetzt probiere, um mich jetzt irgendwie hinzusetzen, um mir zu überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie Schritte vollbringen, damit jetzt irgendwie ich Heiligung besser lebe. Das ist Quatsch. Es ist schon ganz gut, aber ohne Gottes Hilfe ist das alles nichts wert. Im Gegenteil, ich werde sogar irgendwann ausbrennen. Ich denke mir dann irgendwann, ach Mensch, warum funktioniert das nicht? Ich probiere das doch, ich mache das doch, aber es klappt irgendwie nicht. Dann bin ich irgendwann nur enttäuscht und entmutigt. macht keinen Sinn. Und dann hat man immer solche Sachen, dass Menschen, die in Gemeinde mitarbeiten, ausbrennen. Da fragt man sich, wie kann es denn sein? Frage ich mich ganz oft, wie kann es denn sein, dass Menschen ausbrennen, die in einer Gemeinde leben? Es hat viele Gründe. Vielleicht könnte auch ein Grund sein, dass man selber probiert, sich so sehr aus eigener Kraft anzustrengen. Und dass man vielleicht sich ein bisschen mehr zurücknehmen kann, um zu sagen, wo ist jetzt Gottes Ehre? Es ist wie so ein Kreisprozess. Ich suche Gottes Ehre und das ist mein Ziel. Ich möchte Gottes Ehre suchen und wenn ich das tue, dann hat es eine Folge, nämlich es kommt zu einer Veränderung durch Gottes Geist in mir. Und diese Veränderung ist doch nichts anderes als Evangelium. Wenn ich Evangelium weitergeben möchte, muss ich einfach nur ein Zeugnis von dem sein, was Jesus, was Gott in mir getan hat. So, und diese Veränderung, die wird in der Regel nach außen für alle anderen Menschen sichtbar. Und was ist die Folge, wenn andere Menschen das sehen können? Naja, Gott wird im besten Fall geehrt. Und wenn ich das sehen kann, dann motiviert mich das, Gottes Ehre auch weiterhin zu suchen. Oder ich nehme den anderen Weg, ich nehme meine Ehre. Wie zum Beispiel das passiert ist, als meine Frau mir von dieser Nachricht von dem Freund aus dem Hauskreis erzählt hat. Ich bin enttäuscht und entmutigt. Und dann denke ich mir, okay, das war jetzt ja irgendwie nicht so der Knaller. Ich muss mich irgendwie selber auf die Socken machen, muss selber probieren, wie ich das irgendwie machen kann. Und dabei erkenne ich aber, es geht nur um meine Ehre, weil mich die Zahlen getriggert haben, weil ich gemerkt habe, 23 Menschen, ich habe gleich verglichen. Oh, wie viel waren es denn bei mir? Oh, so ein Blödsinn, ist doch totaler Käse. Mensch, der eine sät, der andere gießt, aber Gott schenkt das Wachstum. Das ist doch ein Quatsch. Diejenigen, die die Früchte sehen und ernten, das sind wenige. Die ernten dafür vielleicht viel, aber deswegen ist er doch nicht weniger wichtig als der andere. Ich war da halt total verkorkst in meinem Denken, aber so ist es halt mit uns Menschen. Und was passiert, wenn ich enttäuscht und entmutigt bin? Es gibt keine Frucht. Oder sie wird sogar vielleicht erstickt oder vielleicht auch durch Sorgen, Genüsse und Reichtum in dieser Welt. Und was passiert? Niemand wird geehrt. Und wenn keiner geehrt wird, dann bin ich wieder enttäuscht und entmutigt. Liegt ja auf der Hand. Und dann denke ich mir, ich müsste wieder irgendwas machen. Oder ich denke mir, ich mache am besten gar nichts mehr. Bin ich noch enttäuschter als vorher, wird auch niemand geehrt. Also es ist doch immer das Gleiche. Meine ganzen Strategien, die ich hatte, die zeigen mir doch, die sind nicht schlecht, aber ohne Gottes Hilfe könnt ihr nichts tun. Genauso wie Jesus uns das sagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Ich habe gemerkt, hey, Evangelium weitergeben bedeutet einfach nur Gott in den Mittelpunkt stellen, nach seiner Ehre suchen. Und dann kommt die Veränderung, wirklich, wenn ich das zulasse, wenn ich bemüht bin, Gottes Geist nicht zu dämpfen. Das erfordert natürlich auch ein bisschen Eigenwille und kann auch manchmal unangenehm sein. Aber dann ist doch genau das der Punkt, wie Gott geehrt wird. Zum Beispiel durch die Erziehung, durch die Kinder, durch die Art und Weise, wie man seine Ehe lebt. Dass man sich nicht am Lästern mit dem Arbeitschef beteiligt, dass man nicht seine Unterschrift auf den Beschwerdebrief setzt. Dass man pünktlich ist, dass man treu und zuverlässig ist in seiner Arbeit. Dass niemand einem einen Vorwurf machen kann, außer den einen, Gott zu dienen. All diese Dinge. Und es fällt auf. Ich kann es euch wirklich versprechen, das fällt auf, denn so sind die Menschen nicht. Die Menschen sind nicht so und kein Mensch entwickelt sich auch so. Die Menschen denken immer, sie entwickeln sich mit dem Alter. Ja, sie entwickeln sich. Sie werden noch schlimmer ohne Gottes Hilfe. Ja, es ist ja eigentlich so. Oh, es geht nicht ohne Gottes Hilfe. Wie soll es denn klappen? Es geht nur mit Gottes Hilfe. Das ist der Einzige, der absolut Einzige, der in der Macht ist, ein Leben zu verändern, genauso wie er den Kranken geheilt hat. Und ohne Gott wird es einfach nicht klappen. Alle Menschen werden letztlich so wie ihre Eltern und die meisten sagen, so wollte ich niemals werden. Ich sehe es ja bei mir selber, in meinem eigenen Leben. Also jetzt machen wir mal die Zusammenfassung. Sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir hatten am Anfang das Problem und ich habe mich gefragt, wie kann ich das Evangelium weitergeben, weil mich dieses eine Zeugnis so angesprochen hat, so entmutigt hat. Und ich habe mir gemerkt, in meinem Leben ist mir klar geworden, Mensch, Jesus gebraucht mich auf eine ganz andere Art und Weise mit meinen Fehlern und mit meinen Krankheiten. Wir haben hier das schöne Thema Danke stehen. Wisst ihr, das ist ein absoluter Game Changer. Wenn ich sehe, dass ich eine Krankheit habe und ich erkenne, wofür die Krankheit da sein kann, dann kann ich Gott auch danken dafür. Das ist Wahnsinn, wie kann man den Gott einer Krankheit danken? Doch, diese Krankheit dient, das will ich mir mitnehmen, wenn ich wieder mal in so einer Situation bin, wo es wirklich unangenehm ist, dann will ich mir vor Augen halten, ja, die Situation ist jetzt Mist und es fühlt sich echt unerträglich an, Aber ich möchte Gott das nächste Mal darin danken, denn ich möchte, dass Gott dadurch geehrt wird, durch die Art und Weise, wie ich damit umgehe mit dieser Krankheit. Denn das war das größte Zeugnis von Jesus. So ist er zum allergrößten Teil bekannt geworden. Das nächste, was ich mir mitnehmen möchte, verläuft mein Leben mit Gott anders als mein Leben ohne Gott. Das ist der Kurvencheck, die Bekehrung, die 180-Grad-Kurve. Ja, muss man sich einfach mal hinsetzen und muss sich wirklich, wirklich Gedanken machen und es prüfen. Und zum Schluss, um was geht's mir? Lebe ich so einen geistlichen Egoismus, der denkt, er müsste jetzt heiliger leben aus eigener Kraft? Und diese ganzen Verse aus dem Neuen Testament probiere ich irgendwie mit Biegen und Brechen umzusetzen, aber ich lasse Gott aus der Gleichung. Die Veränderung durch das Streben danach, Jesus bedingungslos zu folgen, hat immer Auswirkungen auf die Beziehung von Menschen zu Gott und kann niemals getrennt davon gesehen werden. Und letztlich geht es nicht um die Frage, kann ich das Evangelium verkündigen? Nein, es geht nicht darum. Denn durch die Veränderung, die Gott in mir bewirkt, wird das Evangelium von alleine verkündigt. Glaubt ihr, dieser kranke, gelähmte Mensch hatte irgendwie vor, das Evangelium weiterzugeben? Nee, der wollte geheilt werden und ich verstehe ihn. Wenn ich nicht gehen kann, will ich auch wieder gehen können. Aber durch die Heilung hat er das Evangelium weitergegeben, ob er wollte oder nicht. Weil alle sind außer sich geraten und mal Gott gepriesen und haben gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Das ist der Inbegriff des Evangeliums. Lebensveränderung durch die Kraft von Jesus und durch Gottes Geist in uns. Also es geht nicht darum, Evangelium weiterzugeben. Das kann man natürlich machen. Doch klar, wenn ich das machen will, dann muss ich mich aber anmelden für wirklich diese Straßeneinsätze oder sonst was. Dann kann ich das wirklich aktiv machen. Gibt es auch tolle Schulungen und super Sachen. Tolle Seminare, alles klasse. Aber eigentlich so für diese Gemeindeleute wie ich, 0815 Typs, geht es doch darum, Gottes Ehre zu suchen. Der Rest kommt von allein. Und die Leute werden aufmerksam. Ich sag's euch wirklich, die werden aufmerksam und die fragen nach. Und sagen dann, ich hatte neulich ein Gespräch, da kam jemand zu mir, will mich jetzt gar nicht rühmen, ach, vielleicht erzähle ich es auch lieber doch nicht. Na egal, da kam die zu mir und hat in den Sprüchen heißt ja, nicht dein eigener Mund soll ich loben, sondern ein Fremder. Na egal, und die kam zu mir und hat gesagt, Jonas, irgendwie ist das immer anders, wenn ich mich mit dir unterhalte. Und ich habe mich gefreut und ich habe gedacht, okay, merke ich jetzt nicht so, ich mache doch halt, probiere einfach nur meinen Job zu machen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, es sei irgendwas anders. Ich fand es einfach ermutigend, ich fand es irgendwie schön. Und an ganz vielen Stellen gelingt mir das auch nicht. Und da, habe ich genug eigene Fehler, die Gott sei Dank eher gebrauchen kann, damit Gott geehrt wird. Jetzt kommen noch die Praxistipps, die drei zum Abschluss. Wir haben ein Gebetsanliegen, was für den Hammer, was zum praktischen Tun und was für unser Gehirn zum Lernen. Und das Gebetsanliegen, was ihr euch praktisch mitnehmen könnt, ist das hier. Nämlich, ihr könnt in Zukunft dafür beten, darf Gott mich und meine Fehler so gebrauchen, wie er möchte? Das kann aber bedeuten, dass all meine Fehler anderen offenbar werden. Denn der Gelähmte musste in seinem gelähmten Zustand zu Jesus. Der war nicht irgendwo abgeschieden in der Bude für sich, sondern jeder hat gesehen, dass der gelähmt war. Jetzt sind wir heute nicht mehr so gelähmt, weil wir haben eine gute Medizin, aber unsere eigenen Fehler, es kann sein, dass die öffentlich wirksam werden, dass jeder die sieht, dass die Menschen um uns herum unsere Macken sehen, die blödesten, verschrobensten Dinger. Aber nur wenn die Menschen das sehen, sehen sie auch die Veränderung. Aber das erfordert Mut und für diesen Mut müssen wir beten, weil das ist nicht so leicht. Und da fängt es jetzt wirklich bei mir selber an. Das ist eine Überwindung. Das kann man aber im Gebet vorbereiten und Gott gibt einem die Kraft. Jetzt kommt der Hammer zum praktischen Tun. Das ist nämlich der Hammer. Und zwar möchte ich, dass ihr wirklich mal eure Bekehrungslinie zeichnet. Einfach so auf so einem Papier, so wie ihr euch das vorstellt. Und dann gebt ihr das einem guten Freunden, wirklich einem Christen, der schon viele Jahre dabei ist, den ihr respektiert, den ihr vielleicht als Vorbilder seht und von dem ihr auch gerne einen Rat annehmt. Und von dem lasst ihr das bewerten, der muss euch auch kennen. Und von dem lasst ihr das kommentieren. Und er sagt euch dann, ja Jonas, ich würde die Kurve mit ein bisschen weniger Winkel zeichnen. Ja, wirklich? Und dann kommt ihr ins Gespräch. Und zum Schluss gibt es was zum Auswendiglernen, was euch jetzt mitnehmen soll, weil nur wenn man es im Kopf hat, kann Gottes Geist einen auch darüber ansprechen. Nach was suche ich nämlich? Will ich aus eigener Kraft besser leben oder ist mein Hauptziel Gottes Ehre? Und es gibt diesen wunderschönen Psalm 68, 11. Und im Psalm 68 dreht sich der Vers 10 und der Vers 12, 86, genau, ihr seht es ja, dreht sich der Vers 10 und 12 nur um den Vers 11. Und da steht nämlich, lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Ich will ihn gehen in Treue zu dir. Richte mein Herz auf das eine, zur Ehrfurcht vor deinem Namen und dir. Amen.